Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du hier zuschaust oder zuhörst. Mein heutiger Gast gestaltet etwas, das jede künftige Ärztin und jeder künftige Arzt ja in Deutschland betrifft. Meist ohne, dass die Öffentlichkeit eigentlich davon viel mitbekommt. Wenn eine künstliche Intelligenz in Zukunft oder auch jetzt schon Diagnosen vorschlägt, Dosierungen berechnet und die Leitlinien in ein paar Sekunden parat hat. Warum lernen junge Menschen dann eigentlich noch alles auswendig? Und was bleibt dann eigentlich das ursprünglich Ärztliche? Meine heutige Gästin hat das Ausbilden von Ärztinnen und Ärzten zu ihrem Forschungsfach gemacht. Sie ist Chirurgin, Gründungsdekanin der Medizinischen Fakultät Augsburg und sie steht an der Spitze der Medizinischen Fakultätentages. Also genau dort, wo entschieden wird, was die zukünftigen Arztgenerationen können müssen. Herzlich willkommen, liebe Frau Professor Martina Kattmann. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung. Bin sehr gerne da.
Liebe Frau Professor Kattmann, Sie haben in Augsburg eine ganze medizinische Fakultät, so wie ich mich informiert habe, von Grund auf neu gebaut. Wenn Sie so an die allerersten Tage zurückdenken, welche Vision hatten Sie damals, wie eine gute Ärztin oder ein guter Arzt am Ende des Studiums aussehen soll?
Also, ich hatte eigentlich immer die klare Vorstellung, und das ist übrigens auch heute noch so mit KI und AI, dass es ohne ein gesundes Maß an Wissen, was ich aber auch parat habe, um es nutzen zu können, also nicht einfach nur auswendig gelerntes Wissen, sondern nutzbares Wissen für bestimmte Situationen, für bestimmte Kontexte mit Patienten, mit Angehörigen im Operationssaal. Dieses Wissen muss ich schon haben in einem bestimmten Ausmaß. Und unabhängig davon, ob das jetzt KI generiert ist oder ob ich das gelernt, also selbst mir erarbeitet habe, muss ich damit umgehen können. Und meine Vision einer guten Studierenden, eines guten Studierenden Arztes ist wirklich erstmal eine gute Wissensbasis zu haben. Diese Wissensbasis auf konkrete Situationen, und zwar sehr heterogene Situationen, anwenden zu können, sowohl kommunikativ als auch in einer Anamneseerhebung die richtigen Fragen zu stellen, in einer klinischen Untersuchungssituation zu untersuchen und das, was ich untersuche, auch zu erkennen, zu verarbeiten und weiter zu verarbeiten. Und dann vor allen Dingen den Patienten mitzunehmen in seiner ganz individuellen Situation mit all dem, was er braucht, neben dem Wissen, was medizinisch unterwegs ist. Wenn man das, all das zusammenbringt mit noch so einem Gespür für den, der gegenüber ist und sein soziales Umfeld, sein persönliches Umfeld, dann ist das toll als Arzt oder als Ärztin.
Ja, das unterschreibe ich sofort. Und ich hatte Ihnen zu Beginn eben gerade noch gesagt, dass ich vor kurzem eine junge Medizinstudentin kennengelernt habe, die am Auswendiglernen war. Und sie meinte zu mir, warum mache ich denn das jetzt hier alles noch? Also diese Fragen kennen Sie sicherlich auch. Was antworten Sie dann den jungen Studentinnen und Studenten? Verstehen Sie das, warum Sie es tun, noch weiter müssen, obwohl die KI alles innerhalb von Sekunden spucken kann?
Also so ganz oft kriege ich diese Frage tatsächlich nicht. Ich glaube, die bewegt Leute. Mhm. Aber wenn ich die bekomme, dann würde ich eigentlich genauso antworten, dass gar nichts dagegen, dass man bestimmte Wissenskonstellationen sich schnell sucht. Und gesucht haben wir sie immer. Wir haben nur unterschiedliche Quellen gehabt. Und wir mussten sie auch immer kritisch bewerten. Das heißt also, ich habe gar nichts dagegen, dass man sich die schnell sucht. Nur ich brauche trotzdem eine Kompetenz, um das, was ich dann an Wissen bekomme, ausgespuckt bekomme sozusagen, bewerten können. Und das ist auch wieder unabhängig von der Quelle. Auch wenn ich eine Studie lese, muss ich in der Lage sein, reinzugehen in die Methodik und zu fragen und zu hinterfragen, wie belastbar ist das Studienergebnis, wie sicher ist es und je nach Sicherheit ist es dann eben integrierbar in mein tägliches Tun oder es hat vielleicht auch nicht diese Relevanz. Also diese kritische Auseinandersetzung, die würde ich immer in den Vordergrund stellen.
Glauben Sie, dass diese kritische Auseinandersetzung schon immer gleich war? Also, oder dass es jetzt noch wichtiger denn je ist mittlerweile?
Also die kritische Auseinandersetzung war immer wichtig. Das ist nur was sich natürlich verändert hat, ist die unglaubliche Schnelligkeit, mit sehr, sehr vielen Quellen Dinge zusammengetragen werden. Das heißt, ich glaube, die Gefahr von Fehlkonzepten, von Fehlinformationen ist schlichtweg größer geworden, viel größer geworden. Und deshalb, und da eben Wissen so wahnsinnig schnell auch wächst, exponentiell wächst, ist es ohnehin ein Thema, welches Wissen brauche ich täglich und welches vielleicht auch nicht? Und wie kann ich das, was mir angeboten wird, wirklich sehr viel kritischer hinterfragen? Aber um kritisch zu hinterfragen, brauche ich ja auch ein gesundes Wissen, ein gesundes Basiswissen. Und also man kann es mal ausprobieren und jeder wird auch als Studierender merken, wie wichtig das ist. Wenn man sich einfach mal etwas sucht, worin man nicht Experte ist und einfach mal schaut, was kommt da. Das klingt immer sehr plausibel und wunderbar. Dann kann man mal was suchen, wo man wirklich Experte ist, was man sehr gut kann und weiß und wo es vielleicht auch hochrelevant ist. Und wenn man das sieht, dann sieht man auch schon, wie viel Fehlkonzepte dann unterwegs sind. Insbesondere, wenn das etwas Selteneres betrifft. Ich finde, ehrlich gesagt, alleine so eine Übung mit Studierenden auch immer mal zu machen, da geht's ja sehr viel um Reflexion und auch Bewusstsein für die Gefahren und die Risiken, die so mit solchen Fehlkonzepten einhergeht. Das müssen wir in den Vordergrund stellen, weil am Ende muss der Studierende, der spätere Arzt, da bleibt ja die Verantwortung für Entscheidungen auf dieser Basis. Und diese Realisierung, wie fehleranfällig etwas sein kann, ist, glaube ich, extrem wichtig. Und die Fehleranfälligkeit hat zugenommen, gar keine Frage.
Ja, was sagte gestern ein Kollege? Ja, das ist sozusagen das Ideal und so, wie es in der Lehre auch sein sollte. Trotzdem ist dann, wenn draußen ist, ist wild, oder sagte er, wilder Westen, sagte er zu mir, und Wildwuchs. Und dann werden die Entscheidungen doch schneller getroffen, weil einfach wiederum die Zeit fehlt, obwohl man weiß, es ist irgendwie gar nicht so der beste Weg. Diese Problematik haben sie in den Schulen auch schon. Und der Lehrer vergeben die Lehrer den Schülern mittlerweile Prompts und machen absichtlich fehlerhafte KI-generierte Texte, und die müssen die Fehler finden. Und das finde ich einen interessanten Ansatz, so auch den Studierenden und auch den Lehrenden einmal zu zeigen, wie ist es denn mit und wie ist es ohne und wie ist es, wenn ich etwas mit meinem Wissen beurteile und vielleicht, wie ist es, wenn ich den Shortcut genommen habe. Und dass das doch ein Unterschied ist. Und ich glaube, das dürfen wir den Studierenden doch mehr vor Augen führen. Und es führt mich zur nächsten Frage. Sie koordinieren den nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalog, also kurz NKLM. Mittlerweile soll da der 3.0 rauskommen. Vielleicht können Sie nochmal, die meisten kennen ihn, die natürlich hier zuhören, nochmal erklären, was das genau ist und was es besonders macht, nicht nur für uns Mediziner und Medizinerinnen, sondern auch natürlich letztendlich für die Patientinnen und Patienten.
Also das in der Tat, viele kennen ihn zumindest, die sich für dieses Thema interessieren. Also es ist der NKLM ist das Entscheidende ist, es ist ein nationaler kompetenzbasierter Lernzielkatalog, der einen wahnsinnigen Konsensprozess hinter sich hat. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn man überlegt, dass man gewisse Standards entwickeln möchte, dann ist so ein Konsensprozess zwischen den Ausbildungsstandorten wirklich wichtig. Mhm. Und da haben wirklich über 700 Experten wirklich dran gearbeitet. Und es wird eben gemeinsam mit dem Medizinischen Fakultätentag, der eben alle Fakultäten vertritt, und Loop, das ist die technische Plattform, die aber auch curriculare Entwicklung mit betreut, wird das koordiniert. Ein wirklich sehr differenzierter Prozess. Jetzt, was ist das und was macht ihn neben des Konsensprozesses so wichtig? Also wichtig ist, dass er kompetenzbasiert ist. Und das greift auch ein bisschen auf die Frage zurück, was ist Wissen, was ist Fertigkeit, was ist Haltung, was ist Kompetenz überhaupt? Und Ja, genau. Die Kompetenzbasierung bedeutet, da steht jetzt nicht nur einfach ein Thema, zu dem ich etwas wissen und können muss, sondern der Katalog definiert relativ genau, was man im Studium zu einem Thema an Wissen haben sollte, wie tief dieses Wissen geht, welche Domänen es betrifft, also zum Beispiel Wissen zur Ätiologie, also zur Ursache, Wissen zur Diagnostik, Wissen zur Therapie, Wissen zu Notfallgeschehen. Aber er beinhaltet dann eben auch Fragen wie, welche Handlungskompetenz brauche ich. Ich habe mal ein Beispiel jetzt einfach mal rausgesucht, ein einfaches Beispiel, um einfach nochmal zu zeigen, was der Katalog kann. Ich habe einfach mal im Kapitel Erkrankungen, weil viele wir denken doch immer noch erkrankungsbasiert, auch wenn das differenzierter geworden ist. Da steht zum Beispiel Obstipation als eine Erkrankung, die den Dünn- und Dickdarm betreffen kann. Und Absolventinnen und Absolventen müssen Wissen haben zur Diagnostik. Sie müssen Handlungskompetenz zur Therapie haben. Und sie müssen auch Wissen haben zur Beratung, zur Prävention. Und wenn man das mal durchdekliniert, was das bedeutet, dann steht dann zum Beispiel bei der Diagnostik, der Studierende soll Grundlagen der Manometrie können, neben anderen Dingen. Manche Dinge sind straightforward, aber Manometrie würde man jetzt, wenn das da nicht stehen würde, vielleicht nicht als erstes denken, dass das an diesem Beispiel auch gelernt werden kann. Wenn man sich das jetzt so anhört, dann merken Sie schon, das ist für Studierende nutzbar. Wenn man das liest, dann hat man eine ganz gute Einschätzung, wie tief muss ich da gehen. Aber für Lehrende ist es auch nutzbar, weil sie ihren Unterricht entsprechend planen können. Und wenn man da noch einen Schritt weiter geht, dann steht da zum Beispiel auch, er soll die Arzneimitteltherapie von Obstipation kennen und er soll aber auch einen konkreten Therapievorschlag fallbasiert machen. Das ist auch nochmal was anderes. Ein Lehrbuch, ich weiß genau, was man alles geben kann, aber dann, ich habe einen Fall und das ist meine konkrete Entscheidung für diesen Fall, das ist nochmal eine andere Kompetenz und auch eine andere Eigenständigkeit, die man da entwickelt haben muss. Und das lenkt schlichtweg, also diese Angaben lenken sehr stark lernen, können sehr stark lernen und Lehren lenken. Und das ist, glaube ich, das Spannende für dieses Katalogs. Und ich sage jetzt nochmal, Wissen, egal wie es generiert ist und richtiges, korrektes Wissen, ist immer noch die Grundlage für alles ärztliche Handeln, für jede Aufklärung, alles, was ich dem Patienten erkläre. Und der muss ja am Ende mitspielen.
Ja, vielen Dank für das Beispiel. Jetzt bin ich mal ein bisschen gemein. Jetzt sitzt da jemand in der Assistenz als einer Notaufnahme. Ja, es ist nachts und dann kommt jemand mit Obstipation, er hat schlecht geschlafen, er hat es schon seit 20 Stunden wach. Und dann fragt er einfach die KI mit Entscheidungshilfe, oh, hier ist ein Patient, 43 Jahre alt, mit Obstipation seit 3 Tagen. Was soll ich denn jetzt machen? Also, und dann spuckt sie natürlich ja sehr, sehr kurz das aus. Also, Sie verstehen, was ich meine, ja. Dass das natürlich alles absolut sinnvoll ist. Das so zu können. Unbestritten. Doch wie wollen wir verhindern, dass die Kolleginnen und Kollegen zunehmend diese Shortcuts nehmen? Ich meine, klar, wir sind jetzt hier im Studium in der Lehre, da muss es anders sein. Und ich glaube, da kommt der Lehre ab sofort, glaube ich, nochmal eine ganz andere Bedeutung zu und Wichtigkeit zu, das zu etablieren, dieses kritische Denken und zu sagen, stopp, ich gucke jetzt nicht nach. Es wäre ganz einfach, das jetzt zu tun, aber erstmal denke ich selbst, bevor ich nachschaue. Was tut der neue Lernzielkatalog dafür? Wie weit ist dieses KI-Training auf verschiedensten Ebenen, von Kommunikation angefangen, bis hin zur Nutzung von Entscheidungshilfen, bis hin zur Diagnostik-Therapie-Empfehlung, wirklich integriert? Ich meine, in Stanford gibt es KI-Trainings mittlerweile für Medizinstudierenden. Es wird weltweit ganz viel darüber geforscht, geschrieben, wie schnell sich diese Systeme verbessern und wie sich auch das Medizinstudium verändern darf, muss in Anführungsstriche, Wie ist das jetzt in den neuen Katalog, der verabschiedet werden wird? Ich glaube, dieses Jahr noch, ne? Oder?
Jetzt wird er erstmal Ende des Monats veröffentlicht in der jetzigen Version. Das ist noch nicht 2.0, sondern erst der 2.1.
2.1, okay. Ah, okay. Also wie kommt das denn schon vor?
Also ich versuche das nochmal einzubetten, was Lernsystem, Curriculum ist und was eigentlich dann kann und können muss und wie wir das unterstützen können. Also Digitalisierung und KI ist in diesem Lernzielkatalog auch, und das wird aber nochmal sehr stark in der 3.0-Version überarbeitet, integriert auf Querschnittbereich. Genauso übrigens, wenn ich jetzt mal die Stanford-Analogie nehme, genauso wie in Stanford, da sieht man, da gibt es jetzt auch kein KI-Curriculum oder ein KI-Kurs, sondern das ist ein integriertes eine integrierte Thematik, die quasi sich durchzieht durchs ganze Curriculum. Und das ist auch wichtig, dass das so ist, weil die Anwendung, wir haben jetzt gerade konkrete Beispiele gesehen, aber eigentlich ist das ja, das durchdringt ja jeden Bereich.
So ist es ja.
Das heißt also, wir formulieren Lernziele, aber wie die dann curricular umgesetzt werden, das ist eine Freiheit der Fakultäten. Und das kann, da gibt's nie den einen Weg. Das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, sondern es ist immer an Lehrformate geknüpft, an Beispiele geknüpft, an Fallbearbeitungen geknüpft. Also das ist wirklich Freiheit der einzelnen Fakultät. Was wir aber sehr wohl machen, ist natürlich so ein Thema über alle Fakultäten hinweg diskutieren und auch durchaus Themen zu fragen, wie wollen wir bestimmte Lernziele tatsächlich in ein Curriculum umsetzen. Das ist aber nicht etwas, was der Katalog vorgibt, sondern der Katalog formuliert Lernziele. So, jetzt nochmal zur Frage, was machen wir mit dieser nächtlichen Situation und wie können wir Studierende so ausbilden, dass so eine nächtliche Situation auch unkritisch ist. Wenn man so vorgeht, wie es jetzt auch die Autoren des Nature Medicine Artikels oder auch empfehlen oder auch Stanford macht, dann ist ja die Idee, das Curriculum soll beinhalten und auch die Lernziele, das gehört in die Lernziele rein. Ich muss wissen, wie eine KI so grundsätzlich funktioniert, aber nur grundsätzlich, weil die Entwicklungen sind so schnell. Wie sie grundsätzlich funktioniert, wie ich sie anwenden kann, wie ich ihre kritischen Aspekte auch hinterfragen kann, also so Critical Appraisal, wie ich Fehler erkenne. KIs fangen dann auch mal an zu konfabulieren. Und ich muss auch, und das sagt auch der Artikel und auch Stanford vor allen Dingen sagt das ganz klar, ich muss auch ohne KI können. Heißt also, wenn wir so ausbilden, dass wir ganz klar Lernbedingungen und Räume vorgeben und Prüfungen vorgeben, wo man bestimmte Dinge auch ohne KI einfach durchgespielt haben muss, wie welche Fragen stelle ich, welche Untersuchungen mache ich und so weiter, dann lege ich erstmal eine Basis, die notwendig ist, um Critical Appraisal zu machen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wenn ich dann nachts stehe mit einem solchen Fall, dann ist mein Wissen, was ich habe und was ist viel schneller, als in irgendein Device einzugeben, was mache ich jetzt in der Situation? Das ist ein Muster, was ich habe im besten Fall. Und dann werde ich schneller und ich werde nie was tun, was langsamer ist. Nicht nachts und tagsüber auch nicht. Ich hoffe, dass wir über diesen Weg, über dieses Stufenkonzept und eine dauernde Reflexion, was brauche ich im täglichen Tun und wo ziehe ich mein Device aus der Tasche, dass wir so wirklich zu einem Umgang mit einem Device und mit einer Technologie kommen. Denn ein weiterer Punkt ist sicher auch, das muss man viel differenzierter noch diskutieren, ist, welche Verantwortung trage ich überhaupt noch? Und wenn ich dann eine kritische Entscheidung treffe, dann glaube ich einfach, und da habe ich auch irgendwie dann doch sehr tiefes Vertrauen in das, was wir beibringen und was hoffentlich mitgenommen wird, dann ist allein diese Verantwortung, bringt uns dazu zu sagen, wie sicher bin ich mir hier? Und kann ich dem jetzt vertrauen oder muss ich nochmal hinterfragen? Und das ist etwas, was wir über 6 Jahre, und ich würde auch sagen, das müssen wir in der Weiterbildung genauso diskutieren und in der Fortbildung. Das ist mehr so eine Perspektive des lebenslangen Lernens. Aber da gegen uns miteinander zu verständigen, wie wollen wir das nutzen und wie ist es sicher zu nutzen? Das sollten wir tun, weil ich glaube, das, was Sie geschildert haben des Nachts, das können wir nicht unterbinden. Das können wir nur durch eine Einstellung dazu in eine gute Richtung lenken.
Ja.
Das war jetzt eine lange Antwort, sorry dafür. Aber
nee, alles gut, alles gut. Also vielen Dank dafür. Vollkommen richtig. Und was mir jetzt parallel, wo Sie das jetzt sagten, dazu ein Gedanken kam, vielleicht brauchen wir und vielleicht haben Sie das sogar schon, dass wir den Lernenden oder überhaupt eigentlich allen, das würde ich jetzt nicht nur aus Medizinstudium beziehen, erstmal beibringen, was ist denn eigentlich Lernen und wie entwickelt man eigentlich Kompetenzen? Also da werden ja auch neuronale Verknüpfungen in unserem Gehirn geschaffen. Diese Notwendigkeit, also das, diese Metaebene erstmal zum Thema zu machen, bevor man überhaupt anfängt, warum machen wir das hier, obwohl alles viel schneller gehen würde? Und ich glaube, da gibt es unfassbaren Aufklärungsbedarf. Und wenn ich jetzt entscheiden könnte, wenn ich Erstsemester hätte, würde ich anfangen, genau darüber, keine Ahnung, so einen Nachmittag, 2 Stunden mit Ihnen zu diskutieren. Nicht als Frontalvortrag zu sagen, okay, was ist eure Einstellung und Haltung dazu und warum machen wir das jetzt dennoch so? Ne, dass Sie das auch erfahren und erleben, was der Unterschied ist zwischen dem Wissen, aus dem ich schöpfen kann, versus den ich nur abfrage. Und ich glaube, weiß ich nicht, gibt's das schon?
An vielen Standorten, eigentlich an allen Standorten, im Moment die Diskussion, was ist professionelle Identitätsbildung des Arztes?
Ja.
Und das hat auch immer was mit Rollen zu tun, mit neuen Rollen zu tun, mit Erfahrungen zu tun, die ich verarbeiten muss. Und es hat aber auch was mit neuen Technologien zu tun, die dazukommen, die auch in Zukunft immer wieder dazukommen werden. Da machen wir genau solche Dinge. Also frontal hilft da, glaube ich, nicht. Also überhaupt, um eine Haltung zu entwickeln, braucht es immer noch mal eine Reflexion und auch einen Erfahrungsaustausch und tatsächlich auch verschiedene Perspektiven, die da zusammenkommen. Aber da würde ich das verankern und da diskutieren wir es auch. Und tatsächlich hat diese Thematik professionelle Identitätsbildung unter den Fakultäten unglaublich viel Lust auf die Diskussion auch ausgelöst und die Frage, was bedeutet das eigentlich? Was meinen wir damit?
Haben Sie da auch schon eine Antwort?
Ich glaube, da gibt es keine endgültige Antwort. Ich glaube, das wird ein dauerndes Wiederüberprüfen noch dasselbe sein.
Ja, vielen Dank. Hochspannend. Wird das, klingt jetzt komisch, aber klingt naheliegend, wird das beforscht? Oder wird das einfach nur in Diskussionen debattiert oder diskutiert? Oder gibt es da wirklich begleitende Forschung dazu?
Es gibt zur professionellen Identitätsbildung sehr viel Theoriebasiertes tatsächlich, also auch aktuell Theoriebasiertes. Was gar nicht nur aus der Medizin natürlich kommt, wie Sie sagen, das ist ja professionelle Idee, es kann auch sehr breit gesehen werden. Es gibt auch tatsächlich Begleitforschung zu Maßnahmen, die man an den Fakultäten nutzt. Also wir haben zum Beispiel in Augsburg ein Curriculum Maturitas, heißt das. Professionelle Identitätsbildung auch mit bestimmten Themen, die man wirklich auch begleitend immer wieder erhebt. Aber es gehören zum Beispiel auch so Themen dazu wie Stress während des Medizinstudiums. Was macht das mit mir? Also solche Dinge werden beforscht. Unterschiedliche Fragestellungen an unterschiedlichen Standorten.
Hochspannend, höre ich jetzt so zum ersten Mal davon, dass das mit beforscht wird und ist auch sicherlich in den letzten 25 Jahren da schon viel passiert oder in den letzten Jahren, dass da mehr auch der Fokus drauf gelegt wird, diese Identität auch genauer zu definieren und wenn ich da die jungen Mediziner jetzt sehe, die sind schon wirklich wieder komplett anders sozialisiert, haben andere Vorstellungen und Ideen von ihrem Beruf, wie sie arbeiten wollen und was ihnen wichtig ist. Was denken Sie denn so der tiefste Kern, das zutiefst Ärztliche, was die KI nicht betreffen kann? Und also erstmal vielleicht in den nächsten 20 Jahren. Sagen wir mal so.
Also ich würde es mal, also ich glaube, dass das, was am schwierigsten ist als Arzt, den letzten Schritt zu tun, wobei das lebenslang so bleibt, weil man ja immer Experte in manchen Bereichen ist, in anderen dann aber auch wieder nicht. Also der letzte Schritt, den man nicht abgeben kann, ist Verantwortung. Und wenn man mal anschaut, wie lerntheoretische Grundlagen, wie zum Beispiel Entwicklung passiert, es gibt so Stufenkonzepte mit Wissen und immer weiteren Stufen der Wissensnutzung. Und ganz, ganz am Ende, ganz oben, ist immer diese Verantwortung für Entscheidungen, für Beratungen. Mhm. Egal mit was der Patient kommt, auch wenn er mit 30 Seiten KI-Ausdruck kommt, ist es wirklich unsere Aufgabe, es auch wieder kritisch zu bewerten und ihm alles mitzugeben, was wir dann brauchen, um gemeinsam mit ihm eine Entscheidung zu treffen.
Wenn er nicht schon vorher eine Entscheidung getroffen hatte.
Ja, und wenn er eine Entscheidung getroffen hat und wir das Gefühl haben, das ist nicht evidenzbasiert und dass es gibt bessere Entscheidungen für seinen konkreten Fall. Wir reden immer mehr über auch personalisierte Medizin. Dann ist es trotzdem unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen. Und die Entscheidung bleibt selbstverständlich beim Patienten. Aber als Ärztin oder Arzt, glaube ich, hat man dann alles getan, wenn man alles, was man selber beitragen kann, vielleicht mit besserer Erfahrung als jetzt so ein Ausdruck aus Quellen, die man ja auch erstmal genau anschauen muss. Also nur dann hat man, glaube ich, der Verantwortung Genüge getan. Das ist ein hehres Ziel. Aber ich meine, Sie sind selbst Ärztin und wir haben, glaube ich, die letzten 20 Jahre immer aufgeklärtere Menschen gehabt als Patienten. Und das ist auch gut so. Wir sind immer irgendwie oder öfter auf Menschen getroffen, die haben sich tief auseinandergesetzt. Manche haben auch chronische Erkrankungen, sind hocherfahren in ihrem Krankheitsbild. Und trotzdem sind wir Experten, die möglicherweise noch mal etwas beitragen können, wenn eine Entscheidung getroffen ist oder nah dran ist. Und ich habe mich selbst immer am wohlsten gefühlt, wenn ich darauf wirklich noch mal hingewiesen habe. Auch hingewiesen habe, indem man sagt, ich weiß, Sie haben das schon entschieden, ich muss es Ihnen jetzt trotzdem noch mal sagen und noch mal nachfragen, ob Sie das wirklich so wollen, ob Sie das wirklich alles verstanden. Also das ist der Job. Und je kritischer die Situation, desto wichtiger diese Aufgabe. Wie gesagt, hehres Ziel. Aber wenn Sie mich fragen, was ist das Wichtigste am Arzt sein, dann ist es diese Erklärung, diese Kommunikation, der Mut auch zu sagen, nee, so ist es nicht.
Genau, aber diesen Mut habe ich auch nur wiederum, wenn ich es wirklich gelernt habe, weil wenn ich nur das wiedergebe, was mir die KI gerade als Entscheidungshilfe ausgespuckt hat, dann habe ich kein Vertrauen in mich selbst und dann stelle ich mich da auch nicht hin und sage, nee, jetzt machen wir diesen Weg. Also das ist die Grundvoraussetzung, ne?
Das kann man, glaube ich, sowieso nicht tun. Man kann einfach nur sagen, ich zeige Ihnen noch mal Wege auf und ich zeige Ihnen auf, warum das meines nicht besser ist als das andere oder vielleicht sogar, warum es für Sie besser ist, weil Sie eine besondere Konstellation haben, die Sie vielleicht auch, Sie haben Prompting angesprochen, ein Patient gibt vielleicht nicht die gleichen Dinge ein wie ein Experte in ein solches Large Language Model oder eine anders geartete KI. Ja. Und das ist aber spielentscheidend. Und ich glaube, darum müssen wir ringen, die bestmögliche Entscheidung zu kriegen auf dieser Expertenbasis. Und ich glaube, am Ende ist eben diese Kommunikation, die Beratung, die nochmal die Aufklärung mit allen Details, das wirklich nachfragen, ob es gut verstanden ist. das wird unsere Aufgabe bleiben.
Ich würde sogar vielleicht es noch ein bisschen mehr betonen. Also ich würde sagen, sie wird wichtiger denn je sein. Und ich glaube, dass die kommunikativen Kompetenzen, die wirklich einen Unterschied machen, im Fühlen, das klingt jetzt komisch, ne, aber im Miteinander sein und in Resonanz gehen mit dem Gegenüber, wichtiger denn je sind. Und eine der wichtigsten Kompetenzen, so empfinde ich das, ne, weil ich mich immer frage, was macht mich jetzt eigentlich aus? Gibt es irgendwie ein Erlebnis mit KI im Guten oder Schlechten aus Ihrem Fachgebiet, wo Sie nochmal von berichten mögen oder Ihnen was einfällt, wo Ihnen was begegnet ist, wo Sie nicht mit gerechnet hatten?
Also ich bin ja jetzt selbst nicht mehr nicht mehr klinisch unmittelbar tätig, und tatsächlich war während meiner klinischen Tätigkeit war KI gar nicht, das gab es eben in diesem Bereich noch nicht. Aber ich kann Ihnen mal vielleicht, ich habe kürzlich selbst was gesucht, was ein bisschen spezieller war, wo mir jemand was geschildert hat, und ich hatte so eine Differentialdiagnose selbst im Kopf. Als Chirurgin hat man dann vielleicht auch so bestimmte, wir haben ja ein Raster und Muster erkennen. Und das war eine etwas ungewöhnliche Symptomatik, die ich jetzt gar nicht im Einzelnen schildern will, aber die habe ich sehr genau eingegeben, weil ich hatte so 3-4 Differentialdiagnosen, die mir in den Sinn kamen. So richtig passte so gar keine, und komisch, ne, so ungewöhnlich. Dann habe ich das tatsächlich sehr genau eingegeben, wie das war ein Bekannter mir oder eine Bekannte, die mir das geschildert hat. Und dann kamen spannenderweise tatsächlich die Differentialdiagnosen, die ich mir schon die hatte ich nicht nur alleine im Kopf, sondern ich hatte sie mir in Literatur so auf klassische Art und Weise einfach mal zusammengestellt, mit einer ganz schnellen Suche, und habe sie dann nochmal in eine KI eingegeben. Also wirklich so diese Und interessanterweise kam eigentlich ziemlich das Gleiche und tatsächlich auch mit ziemlich viel Clinical Reasoning dabei und so einer Begründung. Und wenn das, dann ist das eher unwahrscheinlicher. Und so weiter. Ne? Also jetzt habe aber ich die Prompts eingegeben und nicht ein Laie, der das nie so eingegeben hätte, das eingegeben hat. Das heißt, man müsste jetzt nochmal probieren, wie wäre es, wenn man das ungenauer eingeben würde. Also was ich sagen will damit ist, wenn man Experte ist, dann wird die KI wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel mehr dazu beitragen, vielleicht einzelne Elemente, aber sie merken schon, wir wissen, was vorbestehend ist, dann relativ gut eine gute Grundlage bilden kann. Und die KI ist aber, und das finde ich das Entscheidende, und dafür sollten wir sie auch unbedingt nutzen, die KI ist an der Stelle, wo ich sage, da brauche ich noch mal mehr. Da kann ich die nochmal wirklich unterstützend mit reinnehmen. Und da bringt sie wirklich nochmal, ich hätte da wahrscheinlich, weil ich auch nicht direkt von diesem Fach war, nicht so sagen können, wenn das, dann wird das so und so unwahrscheinlich mit Prozentzahlen und so weiter, die müsste man dann auch nochmal hinterfragen. Aber was ich sagen will, die KI ist wirklich kann eine Unterstützung sein, wenn wir sie gut einsetzen. Und das ist auch, um jetzt die Brücke zurückzuschlagen zur Lehre, glaube ich, das, was wir trainieren müssen. Wie kann ich eine Technologie, jetzt mal diese, so nutzen, dass sie wirklich einen Mehrwert hat für meine Arbeit und für mein Arztsein und damit eben auch für den Patienten. Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die man führen muss. Und das muss man auch immer wieder trainieren, eigentlich während des ganzen Studiums und auch während der Weiterbildung, weil je mehr man das nutzt, desto mehr wird man in dieser sinnvollen Vorgehensweise auch vorgehen. Das ist so meine Hoffnung, dass uns das gelingt.
Ja, absolut. Also, und das auch sozusagen wirklich klar und transparent benennen, ne? Also in der Schule kann ich jetzt nur wieder ein Beispiel sagen, wenn die Texte schreiben müssen, müssen sie angeben, welche Prompts sie benutzt haben, welche Quelle sie nutzen, was da die Herausforderungen waren. Also dieses Element, dieses Werkzeug mit einbeziehen und auch im studentischen Unterricht, in der Lehre auf alle Fälle, finde ich, gehört das mit dazu.
Ja,
und die Curricula, ja, auf alle Fälle. Wenn Sie jetzt so zum Schluss nochmal an einen junge Studentinnen, Studenten denken, erstes Semester, Jahr 2036, also in 10 Jahren. Was wird grundlegend anders sein als heute?
Ja, also. Ich hab mal.
Gucken Sie mal die Glaskugel.
Glaskugel, und ich guck mal, wo ist denn dieser Mensch, wenn der 2035 sein Medizinstudium startet heute?
9 Jahre.
Genau. Der wäre jetzt heute 9 Jahre alt und in der 3. oder 4. Klasse. Ja. Und er wurde in der Schule schon, so wie Sie es gerade gesagt haben, konfrontiert werden, dass mit künstlicher Intelligenz und wie er das nutzen kann. Er wird also wahrscheinlich, wenn er ins Studium kommt, wird er künstliche Intelligenz als natürliches Tool nutzen, so wie wir heute Internet nutzen oder digitale Bibliotheken oder sowas. Das wird zu seinem Leben gehören. Ich vertraue darauf, dass er aber auch gelernt hat, dass das zu seinem Leben gehört, aber nicht sein Leben ist. Und dass er deshalb nicht die Erwartung haben wird, dass KI ihn als Arzt ersetzt, sondern die Erwartung haben wird, dass er im Studium und vielleicht dann später auch als Arzt diesen Assistenten immer neben sich hat und den benutzen kann. So wie er jetzt, so wie die Leute jetzt das Internet einfach oder schon seit langem das Internet einfach genutzt haben. Also die Erwartung, dass KI da ist als Tool und dass wir es auch im Studium und später, und das ist ja heute auch letztendlich in vielen Systemen in der Klinikversorgung schon so, dass das da ist. Und ich glaube, er wird von uns erwarten, dass wir ihn so ausbilden, dass er das, was er jetzt aus der Schule schon mitgebracht hat, möglichst sinnvoll auf den neuen Kontext, der ja für ihn neu ist, weil medizinisch ist er trotzdem Novize, dass er das nutzen kann. Und um verantwortungsvolle, weil ich lege eben auch, ich glaube auch, er will ein guter Arzt werden. Das würde ich jedem, wir alle wollten gute Ärzte werden. Das ist heute noch so und das wird auch weiter so bleiben. Und er möchte lernen, wie er diese Technologie nutzen kann, um guter Arzt zu sein und verantwortungsvolle, für den Patienten gute, evidenzbasierte, sichere Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja so ein bisschen Kulturveränderung schon auch, ne? Das ist, das merkt man auch schon, wenn man drüber spricht, weil wenn ich darüber spreche, weiß ich, wir können ja nicht in die Glaskugel gucken, aber das ist auch so Vorstellung und Wunsch gleichzeitig, würde ich mal sagen.
Ja.
Wir müssen, glaube ich, schauen, dass wir diese Kulturveränderung nicht nutzen für das, was sie möglich ist. Da wird noch ganz viel passieren in diesen 9 Jahren oder 10 Jahren oder 8 Jahren bis 2035 und müssen es zu nutzen wissen und uns mit den Studierenden auch dazu austauschen. Sie haben es gerade eben gesagt, eigentlich muss das in der ersten Woche passieren. Wir brauchen diese
Kultur. Ja.
Wie wollen wir das gemeinsam tun? Darum geht es am Ende. So würde ich mal sagen, wird ein Medizinstudierender 2035 starten. Und ob er dann die Erwartung hat, wie ihre Nachbarin im Flugzeug, dass man dann nicht mehr so viel Details lernen muss. Ich glaube schon, dass er das haben darf, weil ehrlich gesagt, viele Details sind vielleicht auch gar nicht, also Details sind wichtig, aber nicht alle. Und wir müssen uns auch immer wieder vereinbaren bei diesem wachsenden Wissen, was brauchen wir eigentlich und wofür haben wir Zeit. Und bei seltenen Erkrankungen zum Beispiel brauchen wir sehr viel Zeit. Ne? Also auch das ist ein dauernder Abwägungsprozess, der immer schneller läuft und den wir immer besser gemeinsam diskutieren müssen.
Also in 10 Jahren kramen wir dann, falls es das noch überhaupt gibt und dann es noch lesbar ist, diese Datei hier raus, das Audio und Video und hören und schauen nach, ob sie recht behalten haben, ob es dann so wirklich gekommen ist. Gibt es denn noch einen Gedanken oder einen Impuls, den Sie im Kopf haben oder ein Thema, wo ich nicht drauf eingegangen bin, was Sie gerne den Hörern oder Zuschauern jetzt zum Ende hier noch mitgeben möchten?
Ich würde vielleicht noch mal eine Sache betonen, die mir besonders wichtig ist, die jetzt auch schon ein paar Mal angeklungen, die wirklich ein paar Mal angeklungen ist. Und das hat was mit Arzt-Patienten-Beziehung zu tun. Also mir ist wichtig, und das wird sich wahrscheinlich, das wird auch die nächsten 20 Jahre so sein, dass eben Versorgung von Patientinnen und Patienten, das ist nicht Diagnosestellung und kurzfristige Therapie und so, sondern es ist mehr und mehr, weil es so differenziell ist und weil auch Themen der personalisierten Medizin in immer mehr Bereiche Eingang halten werden. Es ist vielmehr wirklich die Beratung, die Unterstützung, die auch Themen wie Trost, Empathie, die eine Rolle spielen und immer wirklich Erklärung, damit ein Betroffener selber gute Entscheidungen treffen kann und gut gerüstet ist. Und dieses Verständnis vom Arztsein, das wird immer stärker werden, glaube ich, weil wir diese anderen Technologien haben. Und das ist mir wichtig, dass wir dieses Arztsein als wirklich diese verantwortungsvolle Beratung sehen. Wenn uns das gelingt, mit unseren Studierenden zu besprechen, dann ist es immer noch schwer genug, dass im Kontext, Sie haben gesagt, nachts um drei viele Patienten warten und so, ist immer noch schwer genug, im Kontext umzusetzen. Aber so eine grundsätzliche Haltung dazu entwickeln, ist erstmal eine notwendige Voraussetzung, um überhaupt dahin zu kommen. Also das ist mir wirklich wichtig.
Vielen, vielen Dank. Was ich mir wünsche, wenn ich auch mal einen Wunsch mitgeben darf für diesen Katalog, ist, dass genau diese Themen, dieses wie lerne ich überhaupt und was ist meine Identität und Rolle, dass das nicht nur ein Wahlpflichtkurs am Nachmittag für eine Stunde ist, sondern das muss meiner Meinung nach vom ersten bis zum letzten Semester immer wieder punktuell angegangen werden und besprochen werden. Und das ist genauso relevant für die Note, punktemäßig, wie auch immer man das beurteilen mag, dieses kritische, kreative Denken, diskutieren über diese Themen und nicht einfach nur was abhaken, wie jetzt anatomische Dinge auswendig lernen oder den Citratzyklus, wie ich immer so gerne sage, dass das eine höhere Gewichtung bekommt und wir uns auf diese Qualitäten besinnen und sie auch erstmal fühlen. Was ist das eigentlich neben den ganzen Faktenwissen? Was macht mich denn jetzt hier aus? Und da würde ich mich sehr freuen. Liebe Frau Professor Kottmann, es hat mich sehr gefreut, dass Sie hier waren. Ich bin mir sicher, dass das ganz, ganz viele interessieren wird. Und ich bin mir auch sicher, dass einiges Feedback geben wird. Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Arbeit. Und ich bin gespannt zu sehen und zu hören, wie es weitergeht. Ich werde demnächst einige auch junge Medizinstudenten hier einladen und mal hören, wie läuft's denn so wirklich in der Klinik oder in den Universitäten, und werde das verfolgen. Danke für Ihre Zeit und Ihre Arbeit.
Vielen Dank für die Einladung, und den Wunsch nehme ich sehr gerne mit.